Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Zu einer neuen Ausgabe der Malteser Momente begrüßt Sie am Mikrofon Paul Hasel. Erst der Krieg gegen die Ukraine und nun noch ein US-amerikanischer Präsident Trump, der sich anschickt, gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Putin eine neue Weltordnung zu etablieren. Das verunsichert natürlich viele Menschen in Deutschland, denn plötzlich ist auch wieder von einer Kriegsgefahr in Europa jenseits der Ukraine die Rede, auf die wir uns einstellen müssen. Nicht nur militärisch, auch der Zivil- und Katastrophenschutz steht vor neuen Herausforderungen. Das bestätigt auch eine aktuelle repräsentative Umfrage, die von den Maltesern in Auftrag gegeben wurde. Die hebt zwei Dinge besonders hervor. Erstens, die Menschen fühlen sich auf eine Krisensituation schlecht vorbereitet. Und zweitens, es fehlt die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich dauerhaft aktiv im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz zu engagieren. Ja, was können wir da jetzt tun? Wie sieht die Zukunft des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes aus? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Schelleis. Der frühere Generalleutnant der Bundeswehr ist Mitglied im Malteserorden und seit vergangenem Herbst der neue Bundesbeauftragte für Krisenresilienz bei den Maltesern. Und ich darf ihn jetzt am Telefon begrüßen. Herr Schelleis, herzlich willkommen bei uns in den Malteser Momenten.
Grüß Gott, Herr Hasel. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein kann.
Herr Schelleis, Sie sind Mitglied im Malteserorden und haben nach Ihrer Dienstzeit bei der Bundeswehr nun die Aufgabe als Bundesbeauftragter der Malteser für Krisenresilienz inne. Was motiviert Sie überhaupt für diese Aufgabe? Wieso machen Sie das?
Also ich habe natürlich als Mitglied im Orden ohnehin die immanente Verpflichtung, mich ehrenamtlich zu engagieren. Das habe ich auch immer vorgehabt nach Ende meiner Dienstzeit. Und nun war die Chance, dass zeitgleich mit dem Ende meiner Dienstzeit und der Suche nach einem konkreten Ehrenamt die Malteser Spitze auf mich zugekommen ist und gefragt hat, was heißt Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr eigentlich für uns als Hilfsorganisation? Kannst du uns da nicht dabei helfen? Und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen, weil ich die Erfahrungen und die Einblicke, die ich aus meiner aktiven Dienstzeit als Soldat, aber auch mit Blick auf das zivile Krisenmanagement, ich war ja auch nationaler territorialer Befehlshaber und für die Amtshilfeeinsätze der Bundeswehr verantwortlich, diese kann ich jetzt übertragen und den Malteserverbund unterstützen bei seiner Aufstellung nicht nur für kriegerische Möglichkeiten, sondern auch überhaupt für allgemeine Gefahren. Daher dieser Begriff Krisenresilienz als Überbegriff.
Ihre Tätigkeit bei der Bundeswehr ist ja noch gar nicht so lange her und Sie haben auch schon erwähnt, was Sie dort gemacht haben. Mhm. Hat Sie das jetzt eigentlich überrascht, die neue Sicherheitslage in der Situation, in der wir jetzt sind, die sich ja auch, hat man zumindest das Gefühl, fast wöchentlich zuspitzt, gerade mit den neuen politischen Verhältnissen in den USA?
Also Sie sprechen die eigentliche Änderung genau an. Die Trump-Administration in den USA, die mit einer Geschwindigkeit und einer Konsequenz vorgeht, das hat mich tatsächlich überrascht. Nicht die Verschärfung der sicherheitspolitischen Lage insgesamt. Die Tatsache, dass wir jetzt im vierten Jahr Krieg auf europäischem Boden durch Russland vom Zaun gebrochen in der Ukraine haben, das hat sich leider verschärft, aber das war nun keine wirkliche Überraschung. Was neu ist in den letzten wenigen Wochen, muss man wirklich sagen, die Erkenntnis, dass der disruptive Ansatz der US-Regierung nicht von ungefähr kommt und nicht ein Ausrutscher ist, sondern tatsächlich einen Epochenbruch einleitet in der Weltpolitik, in der Geopolitik, auch in der europäischen Sicherheitspolitik. Das hat mich in dieser Konsequenz schon auch verblüfft.
Und ist damit auch der Druck auf Sie und Ihr neues Amt gewachsen, was die zeitlichen Vorgaben betrifft? Ist der Zeitdruck jetzt auch für Zivil- und Katastrophenschutz, sich da neu bzw. anders aufzustellen, gewachsen?
Absolut. Jetzt aber gar nicht mal auf meine Person oder auf mein Amt bezogen, sondern für die Gesellschaft insgesamt, für uns alle, für die Deutschen und für die Menschen, die in Deutschland leben, auch für alle Europäer, hat sich die Zeit oder die verfügbare Zeit um sich krisenresilient aufzustellen und den Gefährdungen, die absehbar auf uns zukommen bzw. schon da sind, um sich daraufhin sauber vorzubereiten, die Zeit ist extrem eng geworden. Ich will das an einem konkreten Fakt festmachen. Die Tatsache, dass der US-Präsident Gepflogenheiten des Völkerrechts, des Umgangs miteinander beiseite schiebt, indem er den russischen Staatspräsidenten Putin wieder zurückholt aus der Isolation und damit alles ad absurdum führt, was vorher über Jahrzehnte miteinander besprochen worden war, steigert die reale Unsicherheit und die reale Kriegsgefahr in Europa. Man muss das wirklich so deutlich sagen, denn die Tatsache, dass Herr Putin als raus aus der Isolation geholt wird, ermuntert ihn doch geradezu, mit kriegerischen Methoden die Grenzen zu verschieben. Das hat er ja mehrfach schon auch öffentlich gemacht, dass das seine Absicht ist. Und das wird jetzt positiv sanktioniert durch die Haltung der Amerikaner. Deswegen ist die Gefahr in Europa deutlich gestiegen. Und das hat Auswirkungen auf Deutschland, auf die Gesellschaft, auf jeden Einzelnen von uns.
Was bedeutet denn jetzt die neue Sicherheitslage in Europa für eine Hilfsorganisation für die Malteser? Also zuletzt haben wir gesehen, haben sich die Malteser zum Beispiel auch im Bereich Katastrophenschutz bewährt, beim Hochwasser an der Ahr zum Beispiel oder auch bei uns in Bayern, als wir eine Hochwasserlage hatten. Ist das dann vergleichbar mit dem, was wir jetzt brauchen für Zivilschutz, Katastrophenschutz im Sicherheitsbereich, bei der neuen Sicherheitslage?
Alles, Herr Hase, was Sie angesprochen haben, was auch sich herausgeprägt hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ist auch nutzbar für das, was auf uns zukommt. Aber wir müssen deutlich mehr tun und auch in anderen Feldern uns aufstellen als Malteser, als andere Hilfsorganisationen, aber auch, ich betone das nochmal, als Gesellschaft insgesamt. Denn was uns ins Haus steht, ist nicht nur die Erkenntnis, dass die Streitkräfte unterstützt werden müssen. Sie können ihre Aufgaben, die sie als Streitkräfte haben, gar nicht mehr mit eigenen organischen Kräften, also mit eigenen Soldatinnen, Soldaten, Mitteln alleine erfüllen. Dazu wachsen die Aufgaben viel zu schnell, als dass die Streitkräfte sich entsprechend aufstellen können. Das heißt, Streitkräfte brauchen Unterstützung auch von den Hilfsorganisationen. Beispiel sanitätsdienstliche Unterstützung, Beispiel aber auch querschnittliche logistische Unterstützung, Unterbringung, Verpflegung etc. Das ist aber nur der Takt Unterstützung für die Streitkräfte. Wenn das erforderlich ist, dann haben wir natürlich auch Bevölkerungsschutz bzw. Zivilschutzaufgaben zu erledigen in ganz anderer Dimension, als das in den letzten 35 Jahren vorstellbar war. Und da müssen wir uns gesamtgesellschaftlich, gesamtstaatlich ganz neu aufstellen. Da brauchen wir als Malteser auch klare Vorgaben und Informationen der Bedarfsträger, der Bundesregierung, der Landesregierungen, der kommunalen Gebietskörperschaften, was wird von uns verlangt? Was genau sollen wir an Fähigkeiten bereitstellen über das, was Sie skizziert haben, hinaus, was wir schon haben? Aber der dritte Takt, neben der Unterstützung des militärischen und der zivilen Bedarfsträger, ist die resiliente Aufstellung aller unserer Werke, also auch der sozialen Dienste, der Alters- und Pflegeheime zum Beispiel. Auch die müssen ja sich so aufstellen, dass sie den erwartbaren Krisen entsprechend reagieren können und ihre Funktionsfähigkeit auch bei einer großflächigen Naturkatastrophe, bei einem komplexen terroristischen Angriff oder bei einer kriegerischen Entwicklung weiterhin durchführen können. Das heißt, pass pro toto Malteser als Bild für die Gesamtgesellschaft, nicht nur die Bundeswehr und nicht nur die Katastrophenschutzeinheiten im zivilen Bereich, sondern alle Organisationen müssen sich krisenfest aufstellen und auch alle Menschen individuell. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir beide, wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen Selbstvorsorge betreiben, weil die Dinge, die auf uns zukommen, egal ob Krieg möglicherweise oder Naturkatastrophe oder großer Unfall oder terroristischer Angriff, der Staat wird nicht sofort überall hinkommen können und Hilfe leisten. Das heißt, wir müssen die ersten Stunden, vielleicht sogar die ersten Tage als Selbstversorger über die Runden kommen. Und das ist eine ganz wichtige Information an alle, die jetzt auch wirklich verstanden werden muss. Wir haben ernste Zeiten, der Staat muss was tun, aber auch der einzelne Bürger.
Herr Scheller, jetzt gehen wir das mal einzeln durch. Zunächst mal die Eigenvorsorge, die Sie angesprochen haben. Da geht es um Vorräte für die ersten Tage.
Genau.
Und was die Malteser ja auch schon unterstützen, es wäre gut, wenn gerade wir Älteren nochmal vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
Absolut. Absolut. Das sind genau diese Dinge und da gibt es ja schon auch Hilfestellungen, Handreichungen, zum Beispiel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schon seit vielen Jahren. Es wird nur teilweise zur Kenntnis genommen und selbst wenn es zur Kenntnis genommen wird, dann wirklich nur zum geringsten Teil auch praktisch umgesetzt. Aber das wäre jetzt wirklich das allererste, was die Menschen machen sollten, sich mal kundig machen im Internet, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ich glaube bbkbund.de, es heißt die Website, was dort an Empfehlungen für die private Vorsorge schon da ist. Und da gibt es eine Fibel, Bevölkerung oder Katastrophenschutzfibel, wo die Dinge, die Sie ansprechen, wirklich komplett auch dargestellt werden, was empfohlen wird, was der Haushalt bevorraten sollte. Und das sind nicht nur Trockenfutter und Wasser, sondern auch Streichhölzer, Kerzen, batteriebetriebene Radios etc. Aber auch, was Sie sagen, dass die Menschen sich selber helfen können. Und dass der Erste-Hilfe-Kurs, der vielleicht vor 35 Jahren beim Führerschein gemacht worden ist, besser nochmal aufgefrischt werden sollte. Das ist der Kern der Notwendigkeit des Handelns für jeden Einzelnen. Denk dran, was passieren kann. Stell dir mal vor, der Strom fällt über 3 Tage aus. Wie verhältst du dich eigentlich? Weißt du damit umzugehen? Und weiß deine Wohngemeinschaft, deine unmittelbaren Anverwandten oder Mitbewohner, wissen wir als Gruppe, wie wir damit umgehen können? Denn das ist nicht ausgemacht, dass dann sofort einer vor der Tür steht und sagt, was zu tun ist und hier hast du schon mal 5 Liter Wasser. Das ist nicht der Fall.
Der nächste Schritt, der dann über das Private hinausgeht, wäre ja dann sicherlich auch das dauerhafte ehrenamtliche Engagement, zum Beispiel im Malteser Katastrophenschutz. Jetzt haben wir ja bei früheren Krisen immer wieder gesehen, sei es Flüchtlingskrise, sei es Hochwasser, dass so in den ersten Wochen eine große Solidarität der Menschen da ist und die helfen und machen mit. Aber es ist andererseits schwieriger geworden, Menschen dauerhaft an so eine Aufgabe zu binden. Wie müssten wir das angehen, Herr Schelleis?
Also wir haben es ja ganz plakativ zum Beispiel an der A gesehen vor 3,5 Jahren, wo eine überwältigend positive Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung sich dargestellt hat, wo die Menschen teilweise hunderte von Kilometern angereist sind mit Gummistiefeln und Schaufel und sich vor Ort hingestellt haben und einfach angepackt haben. Das ist großartig vom Grundsatz her. Aber es ist natürlich für die örtlichen Einsatzleiter eine echte Herkulesaufgabe, diese Menschen dann sinnvoll einzusetzen. Denn wenn ich einen Plan habe, wie ich jetzt meinen Abschnitt, sagen wir mal, vom Schutt befreie, weiß aber nicht, wen ich dann da zur Verfügung habe, ob nun leichtes oder schweres Gerät, und werde dann am Tag selber überrascht, ist das nicht so zielführend, wie wenn ich am Tag vorher weiß, okay, morgen kommen 150 Leute mit folgender Qualifikation, die kann ich dafür einsetzen. Das heißt, idealerweise aus Sicht der Einsatzführung ist natürlich, dass ich von vornherein weiß, wen habe ich zur Verfügung, wer kommt und wer hilft mir in welchen Funktionen bis wann. Das wäre anzustreben und deswegen ist es auch sinnvoll, dass Menschen, die sich engagieren wollen, nach Möglichkeit sich auch einer Organisation anschließen, die ihnen dann auch die Qualifikationen weitervermittelt. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt das bürgerschaftliche Engagement bei Menschen, die das nicht wollen, die sich zum Beispiel den Maltesern aus bestimmten Gründen nicht anschließen wollen oder können, dass wir das geringschätzen und sagen, nö, ihr braucht gar nicht kommen, sondern wir müssen zusätzlich zu einer Aufnahmebereitschaft der Hilfsorganisationen auch eine Möglichkeit finden, wie wir diese Spontanhelfer dann vor Ort sinnvoll einsetzen. Und da gibt es pfiffige Ideen, wie man das mit Apps zum Beispiel macht, dass wenn eine solche Katastrophe akut wird, dann ist ja sofort die Hilfsbereitschaft da, dass die Menschen, die sich engagieren wollen, bevor sie mit dem Auto vor Ort für ein Verkehrschaos sorgen, einfach mal die App des DRK oder wem auch immer aufmachen und schauen, wo kann ich mich da einklinken, welche Qualifikation habe ich. Das ist wäre eine unglaubliche Erleichterung im Sinne auch der Hilfebedürftigen, das zu tun. Also Kurze Antwort, eine Kombination. Ermuntern der Menschen, sich einer Organisation anzuschließen, weil dort eine systematische Qualifikationserweiterung möglich ist. Hilfsweise aber ein geordnetes Verfahren für Spontanhelfer im Wege dieser App zum Beispiel, dass die vorher sagen, ich komme morgen und bringe Folgendes mit, dass man damit planen kann. Weil das haben wir an der A gesehen, viele konnten sinnvoll nicht eingesetzt werden. Im Gegenteil, sie haben sogar die Straßen verstopft und die Enttäuschung war natürlich groß, dass nach langer Anfahrt die Menschen dann nach Hause fahren mussten und gesagt haben, die haben mich gar nicht brauchen können. Das muss man aber auch verstehen. So ein Einsatz vor Ort ist nicht ohne planerische Komplexität und deswegen, je früher klar ist, wer kommt und was er mitbringt, umso besser.
Sie haben auch, und das wäre der dritte Punkt, schon die zivil-militärische Zusammenarbeit angesprochen, also dass die Malteser jetzt auch schauen, inwieweit sie zum Beispiel den Sanitätsdienst der Bundeswehr unterstützen können. Mhm. Wie funktioniert das jetzt praktisch? Laufen da schon Gespräche?
Ja, die laufen schon seit einiger Zeit und sie werden jetzt auch sehr konkret von allen potenziellen Bedarfsträgern für die Arbeit der Malteser als Hilfsorganisation. Und das sind nicht nur das Militär, das sind eben auch die Katastrophenschutz- und Zivilschutzbehörden. Da hat der Sanitätsdienst der Bundeswehr das klarste Bild und die klarsten Vorstellungen, wo und wie Hilfsorganisationen, namentlich die Malteser, unterstützen können. Und das wird demnächst auch in einer Konferenz nochmal klar aufgegliedert. Das und das und das sind die Forderungen des Sanitätsdienst der Bundeswehr. Wer bitteschön von euch eingeladene Hilfsorganisationen ist bereit, dieses oder jenes Paket zu übernehmen? Das ist genau in unserem Sinne, weil dann wissen wir, was die Streitkräfte in Bezug auf sanitätsdienstliche Unterstützung von uns verlangen und von uns brauchen. Das hilft. Und so etwas würden wir uns natürlich auch wünschen für die anderen Bedarfsträger. Und ich komme nochmal zurück. Sie haben es ja auch erwähnt. Was bedeutet die neue Zeit eigentlich für den Bevölkerungsschutz, den Zivilschutz? Antwort, eine komplett neue Aufstellung, eine komplett neue Liste mit Bedarfen gemessen an den aktuellen Herausforderungen. Und da ist Kriegsgefahr nur eine, das sind Naturkatastrophen, großflächige Schadensereignisse das andere. Da müssen sich die politisch Verantwortlichen zusammensetzen und sagen, okay, das ist das Paket, auf das wir uns vorbereiten. Das sind die Fähigkeiten, die wir dazu brauchen. Und das ist jetzt das Paket aus diesen Fähigkeiten, wo wir die Hilfsorganisation brauchen. Und dann können wir sauber arbeiten.
Ich habe mich bei der Vorbereitung, Herr Schelleis, auf unser Gespräch gefragt. Wir hatten das ja im Prinzip alles schon mal. Das hat ja alles funktioniert in der Zeit des Kalten Krieges bis 1989-90. Da hat mich dann schon erstaunt, dass es jetzt doch wieder so ein größerer Neustart wird in dieser Beziehung. Können wir wirklich gar nicht mehr von Erfahrungen aus dieser Zeit profitieren?
Doch. Sie haben vollkommen recht in Ihrer Beschreibung, aber es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist natürlich sehr vieles in Vergessenheit geraten. Das hat damit zu tun, dass Verfahren veraltet sind und nicht mehr aktiviert worden sind, dass Menschen natürlich in Pension gegangen sind, die das damals beherrscht haben und das Wissen gar nicht mehr abgefragt wurde. Aber auch die Zeit sich geändert hat. Und wenn wir jetzt mal von militärisch induzierten Gefahren ausgehen, Krieg in Europa, dann ist zumindest jetzt nicht in sehr kurzfristiger Zeit einer kriegerischen Auseinandersetzung auf deutschem Boden auszugehen. Das sehe ich persönlich zumindest nicht. Das war natürlich bis 1989 anders, sodass das damalige Verständnis von Gesamtverteidigung bestehend aus der militärischen und der zivilen Verteidigung heute schon nicht mehr so richtig passt. Denn wir können in eine kriegerische Situation verwickelt werden, die sich nicht auf deutschem Boden, sehr wohl aber in der Nachbarschaft, auf dem Boden von Verbündeten auswirkt. Und da sind die Anforderungen etwas anders. Insofern wäre es schon gar nicht schlecht, wenn wir das Paket von 1989 nochmal hätten, aber wir müssten es ohnehin anpassen. Aus militärischen Gründen, geopolitischen, aber auch aus Gefährdungsgründen. Denn aus meiner Sicht reicht dieser klassische Ansatz Gesamtverteidigung, diese militärische, zivile Säule, gar nicht mehr hin. Wir haben mittlerweile Bedrohungen für die Sicherheit, die nicht nur militärische Ursachen haben können. Naturkatastrophen, terroristische, kriminelle Aktivitäten, die heute mit ganz anderer Hebelwirkung großen Schaden flächendeckend herbeiführen können, wo unser aktuelles Katastrophenschutzinstrumentarium, das ja sehr lokal zentriert ist, nicht ausreicht. Also wir sind gar nicht schlecht in der lokalen Reaktion auf Katastrophen, aber sobald es überörtlich und erst recht mehrere Bundesländer betrifft, fehlt uns das Instrumentarium. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht nicht nur das Verständnis von 89, selbst wenn wir da perfekt aufgestellt werden wie damals, sondern ein neues Verständnis von einem Allgefahrenansatz, der letztendlich aber dann zu ganz konkreten Fähigkeiten führen wird, die Sie zu Anfang erwähnten, nämlich Hochwasserkatastrophe auch in Bayern. Das, was dann vor Ort gebraucht wird, da haben wir schon eine ganze Menge. Aber es muss erweitert werden, quantitativ und qualitativ.
Und es braucht Menschen, die sich dafür engagieren. Die Malteser im Erzbistum München-Freising bilden auch Ehrenamtliche im Katastrophenschutz aus. Markus Brettschneider leitet die Malteserdienste im Erzbistum und ist Diözesanreferent für Notfallvorsorge. Von ihm wollte ich wissen, ob er sich Sorgen macht, dass es gerade mit Blick auf die veränderte Sicherheitslage zu wenig Menschen gibt, die sich im Katastrophenschutz engagieren.
Die Sorge trage ich in mir. Die Thematik bewegt uns stark. Wir haben nicht direkt Nachwuchssorgen, aber der Nachwuchs wird weniger. Das merken wir. Und mit Nachwuchs meine ich nicht ausschließlich junge Menschen, die bei uns herzlich willkommen sind, sondern bei uns sind Menschen allen Alters willkommen. Man kann immer im Katastrophenschutz anfangen und insgesamt bei den Maltesern mitwirken. Solange Ereignisse eine mediale Präsenz haben und den Wert des Novums oder den Wert des plötzlichen Auftretens, ist das Engagement aus der Bevölkerung besonders hoch. Das ist auch wertvoll. Allerdings lässt es nach. Und wir merken auch, dass in den Ehrenämtern, nicht nur im Katastrophenschutz, aber in den Ehrenämtern das Interesse und die Beteiligung nachlassend ist, je länger und schwieriger die Ausbildung ist. Und gerade im Katastrophenschutz ist es natürlich eine lange Ausbildung, bis ich auf den Einheiten zum Einsatz kommen kann. Eines Teils und anderen Teils, je länger ich auch brauche, bevor ich meine Hilfe ankommen lassen kann. Nun sind wir im Katastrophenschutz in der glücklichen Situation, dass wir nicht jede Woche den Katastrophenschutz brauchen. Denn sonst müsste ja jede Woche ein Großschadensereignis eingetreten sein. Und das ist natürlich auch noch eine Zusatzthematik, dass, wenn diese Einheiten sehr selten zum Einsatz kommen, das dauerhafte Interesse, sich darin zu engagieren, schon auch von hoher intrinsischer Motivation geprägt sein muss. Sprich, eine sehr gute Verbundenheit zur jeweiligen Organisation und zum Dienst an sich. Denn wenn Sie immer nur, übertragen wir es beispielhaft auf einen Fußballverein, wenn Sie immer nur Bälle aufpumpen, aber nie mit dem Ball schießen, könnte es natürlich sein, dass irgendwann das Thema Ball ein bisschen uninteressanter wird. Nun wollen wir aber auch nicht mehr Katastrophen. Wir sind ja froh, dass wir nicht so viele haben. Denn dann sprechen wir immer von betroffenen Menschen. Und deswegen ist es hier in diesem Fall einfach ein positives Spiel, wenn wenig Katastrophen sind, aber natürlich ein Motivationsthema für diejenigen, die uns unterstützen und aktiv in den Einheiten helfen.
Aber man muss auch dazu sagen, Sie üben ja auch regelmäßig, oder?
Selbstredend.
Also das sind Übungen da für diejenigen, die sich engagieren. Und wer sich jetzt dauerhaft tatsächlich beim Katastrophenschutz der Malteser engagieren möchte, der beginnt dann zunächst erst einmal mit einer Grundausbildung. Wie schaut die denn aus?
Es gibt bei den Maltesern die sogenannte Malteser-Grundausbildung. Da geht es um Werte, um Auftrag, um christliches Menschenbild, um das, warum helfen wir als Verband eigentlich und was sind die Säulen, die uns dabei tragen. Und danach kommt es stark darauf an, nach einer Grundausbildung zu einem sogenannten Einsatzsanitäter, sprich jeder Malteser-Katastrophenschützer, der tätig ist, ist bei uns Einsatzsanitäter, welche Fachrichtung eingeschlagen wird. Ob es eher in die medizinischen Einheiten geht, ob es eher in die betreuenden Einheiten geht oder verpflegenden Einheiten oder eher in die technische oder IT-Richtung, gibt es dann verschiedene Add-on-Lehrgänge, in der medizinischen in die Richtung Rettungssanitäter, in der betreuenden in die Richtung Betreuungshelfer oder Feldkoch und in der technischen eben in den Technikhelfer oder in die Informations- und Kommunikationsausbildung. Und das Ganze dann nennen wir Fachausbildung, wenn die abgeschlossen ist, geht es danach, je nach Interesse und Neigungsgruppe auch weiter mit den Führungsausbildungen, die noch stattfinden können über Trupp, Gruppen, Zugführer, Verbandführer und Einsatzleiterfunktionen.
Wie ist denn jetzt, Herr Brettschneider, der Plan für die kommenden Jahre? Denken Sie da gerade drüber nach, wo sie jetzt welche Schrauben drehen, damit sie auch für den schlimmsten Fall der Fälle dann gerüstet sind? Wird da gerade drüber nachgedacht?
Also ein Teil des Katastrophenschutzes wird von Bund und Ländern gestellt und ein weiterer Teil des Katastrophenschutzes wird von den Hilfsorganisationen gestellt, eigenfinanziert und zusätzlich gestellt. Bei uns ist das so circa in Oberbayern, in dem Bereich der Erzdiözese, sind das so circa roundabout 50-50, öffentlich gestellter Katastrophenschutz und von der Hilfsorganisation gestellter Katastrophenschutz, wenn ich nur die Fahrzeuge betrachte. Und hier ist es natürlich immer so, dass in Zeiten der ansteigenden Kosten man bewerten muss, wo im Verband werden welche Umfänge an Mitteln eingesetzt. Da kann man natürlich auch immer an einen sehr teuren Katastrophenschutz denken und überlegen, wie wir hier noch möglicherweise wirtschaftlich effizienter werden können. Aber gleichzeitig wissen wir auch, wir können und wollen nicht schrumpfen in diesen Zeiten. Insgesamt können und wollen wir nicht schrumpfen. Das ist mal die materielle Seite. Und die andere Seite, die Seite der Helfenden, hier engagieren wir uns in den Gliederungen stark, um eben Nachwuchs zu generieren, Werbung für die Malteser zu machen und für die Mitarbeit bei den Maltesern zu machen. Denn gerade mit Wegfall der Wehrpflicht und damit verbunden auch des Zivildienstes oder der Thematik der 6 Jahre Verpflichtenden im Katastrophenschutz haben sie heute nicht mehr so eine hohe Berührung und damit auch nicht so eine Präsenz im allgemeinen Wissen, als dass sie sehr einfach Helfende finden würden, die sich in dieses doch umfangreiche, aber sehr wertvolle Ehrenamt stürzen wollen.
Sagt Markus Brettschneider, der bei den Maltesern im Erzbistum unter anderem für den Katastrophenschutz zuständig ist. Ja, Herr Schelleis, es wird nicht einfach werden, den Katastrophenschutz an die neue Lage anzupassen. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Die skandinavischen Länder haben aber das schon gemacht, auch weil sie näher an Russland dran sind als wir. Was können wir denn von denen lernen?
Total Defense, also ein gesamtgesellschaftlicher Wehrhaftigkeit und Wehrwille, dass es in keiner Weise widerspricht einem liberalen Staatswesen, so wie wir das ja auch haben. Also zu glauben, dass wir dann eine Diktatur werden oder sonst was, wenn wir uns militärisch und auch zivilschutzmäßig wieder auf eine größere Bedrohung, die wir faktisch haben, aufstellen, ist erstens komplett falsch. Zum Zweiten, was können wir von denen lernen? Eine viel höhere Sensibilisierung des gesamten Staats- und Gesellschaftswesens. Da gibt es nicht, also wenn der Russe kommt, dann ist die Bundeswehr da, wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr und wenn draußen geschossen wird, ist die Polizei da, sondern ein Verständnis, dass alle Bürger eine Rolle spielen müssen, wenn das Gesamtsystem unter Druck gerät. Entweder als Soldat, als Reservist oder als Helfer im Zivilschutz. Die haben alle eine Rolle und sind darauf auch vorbereitet und werden regelmäßig geübt bzw. regelmäßig informiert. Und das, glaube ich, sollten wir uns zum Vorbild nehmen, dass erstens die Gefahren ganz nüchtern angesprochen werden. Und da nicht gleich Panik entsteht, sondern dass es auch einen Plan gibt, wie man mit solchen Gefahren umgehen muss und konkrete Verhaltensregeln an jeden Einzelnen, sei es als Funktionär in dem System oder als Privatperson, wie stelle ich mich persönlich auf solche Phasen ein. Diese nüchterne Akzeptanz der realen Bedrohungen, aber die klare Kombination mit einem Plan, wie man diesen Bedrohungen begegnen will und die klare Vorstellung auch oder die klare Aufforderung an jeden Einzelnen, was er selbst oder sie selbst zu tun hat, das wäre wirklich ein Muster für uns.
Herr Schelleis, abschließend, wie viel Zeit bleibt uns denn jetzt eigentlich für die notwendigen Veränderungen? Ich kann mich erinnern, bevor die Trump-Administration ins Amt kam, war so die Rede davon, wir müssen bis 2030 komplett verteidigungsfähig sein. Jetzt hat man schon gehört, das müsse in den nächsten 2 Jahren geschehen. Also wie viel Zeit haben wir eigentlich?
Also ich bin gar kein Freund von diesen Zeitvorgaben, weil Sie haben richtigerweise erneut auf diese neue Lage durch die Trump-Administration und ihre Infragestellung von Wahrheiten der letzten 75 Jahre hingewiesen, die bis vor wenigen Monaten noch immer ins Mund geführte, ja, bis Ende des Jahrzehnts, die fußen ja auf bestimmten Annahmen, nämlich, dass die Russen erstmal ihre Verluste bei den Landstreitkräften, die sie in der Ukraine erlitten haben und immer noch erleiden, erstmal auffüllen werden wollen, um dann wieder erneut anzutreten gegen vielleicht einen anderen Staat in Europa. Erstens haben sich diese Annahmen gar nicht bewahrheitet, denn die Verluste, die die Russen erleiden, die haben sie materiell mehr als ausgeglichen, indem sie seit 2,5 Jahren eine Kriegswirtschaft betreiben und die Rüstungsindustrie auf Hochtouren läuft. Zum anderen rekrutieren sie ja Personal mittlerweile aus Nordkorea und haben gar nicht die großen Verluste, die zu befürchten waren. Und vor allem stecken sie die offenbar in der Gesellschaft weg. Also die Annahmen, wie sie dieser Zeithorizont bis 2030 zugrunde liegen, sind meines Erachtens nicht mehr korrekt. Und vor allem, das ist wirklich der Epochenbruch, fußt das natürlich alles auf einer funktionierenden NATO. Und die Stärke der NATO ist die Einigkeit. Und die Einigkeit wird von Herrn Trump offenkundig zerstört, mindestens erschüttert, in Frage gestellt, sodass ein Putin durchaus sich ermuntert fühlen kann, mit militärischen Mitteln weitere Grenzen in seinem Sinne zu verschieben. Und deswegen haben wir keine Zeit zu verlieren. Und ich würde nicht sagen 2 Jahre, 1 Jahr, sondern einfach jetzt machen und vielleicht auch einen positiven Ausblick zum Schluss zu setzen. Offenkundig hat das die wahrscheinliche künftige Bundesregierung, Union und SPD verstanden, weil sie diesen unglaublichen neuen finanzielle Polster schaffen wollen für die militärische Verteidigung, aber auch für Infrastruktur, wo auch Vorhaben für den Zivilschutz und für den Bevölkerungsschutz drin sind. Das ist eine sehr gute Nachricht, dass die Politik verstanden hat, wir müssen sofort handeln. Meine Empfehlung wäre, dass die Politik jetzt aber auch nochmal verdeutlicht, warum, weil es auch die Unterstützung aus der Bevölkerung und die Mitarbeit aus der Bevölkerung braucht, damit wir uns aufstellen. Aber der Punkt ist, wir haben keine Zeit zu verlieren und wir können jetzt nicht warten, naja, warten wir nochmal 2 Jahre und dann gucken wir mal, vielleicht hat sich das beruhigt. Das ist keine seriöse Politik, das ist Hoffen, das darf man. Aber man muss sich auf den schlechtesten Fall vorbereiten und der gibt uns keine 2 Jahre.
Und wenn ich Sie da recht verstehe, die Bewusstseinsänderung bei den Bürgerinnen und Bürgern, das könnte der eigentliche Kraftakt werden.
Ich bin da gar nicht so pessimistisch, Herr Hasel. Wenn ich fahre ja auch durch die Lande und rede mit den Menschen in meinem persönlichen privaten Umfeld, aber auch mit vielen anderen. Ich habe immer schon den Eindruck gehabt, dass die Bevölkerung, was diese Dinge angeht, Gefahren, militärisch war ja mein altes Metier, aber auch terroristische Gefahren und dergleichen, die Bevölkerung viel robuster ist, als die Politik es ihr zumuten möchte. Viele Politikerinnen haben immer Sorge, ja, wir wollen mal keine Panik schüren und das könnte zu chaotischen Szenen führen. Ja, wenn man da bis zur letzten Sekunde mit wartet, wird sich das wird das so eintreten. Aber wenn man jetzt, und die Zeit ist wirklich jetzt mit diesem Epochenwandel geopolitisch, mit dem klaren Bekenntnis der potenziellen neuen Bundesregierung, die haben verstanden, wir müssen massiv in bestimmte Bereiche investieren. Jetzt ist es dann auch an der Zeit, den Menschen zu erklären, warum müssen wir das machen? Was machen wir konkret? Aber was müsst auch ihr, der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin machen? Ich glaube, das wird überwiegend auf Verständnis stoßen. Es wird immer welche geben, die das aus ideologischen Gründen oder weil sie irgendwie überhaupt nicht teilhaben am Weltgeschehen, sagen, was ist das denn? Aber die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung wird, ich will nicht sagen dankbar sein, aber in gewisser Weise erleichtert sein. Mensch, endlich haben sie es mal ausgesprochen, was wir schon immer fühlen und gut, dass jetzt auch gehandelt wird. Also ich denke, das ist eher positiv.
Dann hoffen wir das Beste, Herr Schelleis. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute aufgezeigt haben, was zu tun ist, damit wir den Katastrophenschutz und den Zivilschutz zukunftsfähig machen können und welche Rolle dabei dann auch die Malteser spielen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Hasel.
Ja, und wie Sie ehrenamtlich bei den Maltesern im Katastrophenschutz tätig werden können, das erfahren Sie online auf malteser.de. Unter dem Reiter Mitarbeiten gibt es dort alle nötigen Infos dazu. Und natürlich können Sie sich auch bei jeder Malteser Dienststelle erkundigen, ob und wie ein Engagement im Katastrophenschutz möglich wäre. Das war's für dieses Mal in den Malteser Momenten. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.